Ja, du hast das vorhin so schön formuliert mit den Aufgaben. Jeder hat verschiedene Aufgaben in der Gemeinde. Meines ist heute zu reden, eures ist zuzuhören. Und wenn es ganz optimal läuft, seid ihr mit eurer Aufgabe nicht früher fertig als ich mit meiner. Das wäre jedenfalls mein Wunsch für diese Predigt. In der ehemaligen DDR, die Älteren können sich mit Sicherheit gut daran erinnern, wurde eine Zeit lang mal der Spruch geprägt, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Wir kennen es alle noch, genau. Nun wissen wir heute natürlich rückblickend, dass die Sowjetunion am Ende doch nicht so ein guter Lehrmeister gewesen ist, wie uns das die Kommunisten immer einreden wollten und das immer gern behauptet haben. Und als die politische Wende kam, ich war damals ja gar nicht so alt, ich war glaube ich 11, da war im Leben vieler Kommunisten das wirklich eine herbe Enttäuschung, die sie dort erfahren haben. Und so ging es vor den Sozialisten schon Tausenden von anderen Menschen, und vor den Kommunisten, immer wieder gab es auf dieser Welt Enttäuschungen, weil sich Weltreiche geändert haben, weil Weltanschauungen zugrunde gegangen sind und sich etwas Neues eingestellt hat. Und das ist die Gefahr, wenn Menschen auf Fähigkeiten und auf die Expertise von anderen Menschen vertrauen und wenn man sich sozusagen auf die Geschicke dieser Welt verlässt, dann steht man als Mensch in der Gefahr, dass man fürchterlich enttäuscht werden kann. Nun wollen wir heute Morgen natürlich nicht über die Sowjetunion reden und von der Sowjetunion lernen, sondern wir wollen ein biblisches Vorbild in den Mittelpunkt rücken und wollen sozusagen in seine Schule gehen. Und zwar geht es mir um den Abraham, der uns allen ja wahrscheinlich ganz gut bekannt ist. Und wenn ich jetzt meinen Anfangssatz der Predigt mal umformuliere und sagen würde, von Abraham lernen heißt, wie würdet ihr diesen Satz dann fortsetzen? Glauben lernen, ja? Gehorsam sein. Genau, du hast es richtig getroffen. Worauf ich hinaus will, ist alles richtig, Glauben, Vertrauen. Mir geht es aber auch um den Gehorsam und das soll das Thema der heutigen Predigt sein. Die habe ich mal so schlicht und einfach überschrieben mit den Worten Gehorsam lernen. Das wollen wir uns mal von Abraham ein bisschen näher betrachten, gehorsam lernen. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, das kann in unserem nächsten Umfeld sein, hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dann habe ich schon den Eindruck, dass es der Welt so ein bisschen an Gehorsam fehlt. Und das wird immer deutlicher, tritt das so zutage. Also meiner Meinung nach hat das zugenommen im Laufe der Jahre, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke und das, was ich erlebt habe. Ich habe das Internet mal so ein bisschen durchforstet nach Nachrichten und da sind mir so ein paar Artikel ins Auge gestochen, die dazu passen. Da heißt es zum Beispiel im Spiegel Online, habe ich gelesen, mit dem Gesetz in Konflikt, Doppelpunkt, Drängler und linke Spurschleicher. Und dann wird eben weiter ausgeführt, die Polizei beklagt einen Krieg auf den Autobahnen. Raser bedrängen vermeintliche linke Spurschleicher und die revanchieren sich durch notorisches Blockieren der Überholspur. Ja, den Eindruck habe ich auch manchmal, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Also Leute, die sonst vom Charakter her ganz nett sind, die werden ganz anders, wenn sie ins Auto steigen. Und dann beginnt so eine Art Kampf um den ersten Platz, habe ich manchmal das Gefühl. Und manchmal muss ich sagen, erkenne ich mich selber dann auch so, dass ich denke, warum bist du jetzt eigentlich so verbissen und so aggressiv? Das Auto scheint uns irgendwie zu verändern. Ein weiterer Artikel aus dem Spiegel, Randale in Leipzig, Rauchbomben, Hetzjagden, ein angeschossener Polizist, Gewaltexzess beim Landeslokalspiel, da haben irgendwelche Landesligisten gespielt und da war richtig Randale in Leipzig. Ein angeschossener Polizist, das muss man sich mal vorstellen, weil irgendwie 22 Männern einem Ball hinterherlaufen. Also verrückt, was da so im Gange ist. Und dann letztendlich noch ein Artikel, den ich zitieren möchte auf der Seite des RBB. Da hieß es dann, Schulleiter in Berlin niedergeschlagen. In Berlin ist ein Schulleiter von Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Am Donnerstagabend wurde der Leiter einer Grundschule im Bezirk Neukölln von einem 15-Jährigen und einem 17-Jährigen zusammengeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige erlitt Schürfwunden und Prellungen. Auch das sind Meldungen, die einen gar nicht mehr so schockieren. Früher hat man gedacht, das kann man doch gar nicht fassen. Ein Schulleiter, ein Direktor wird da einfach so von Schülern angegriffen, zusammengeschlagen. Heute nimmt man diese Meldung nur noch etwas abgestumpft zur Kenntnis und sagt, ja, das ist in Berlin, ne? So schön sagt man das. Aber es ist ja längst auch in unsere Provinzstädte hier vorgedrungen, nach Mecklenburg-Vorpommern, wo alles eigentlich immer 100 Jahre später eintritt. Und so könnte ich weiter und weiter lesen, bis die Zeit des Gottesdienstes abgelaufen ist. An Ereignisberichten würde es mir jedenfalls nicht fehlen, wenn man nur tief genug im Netz forscht oder in den Medienblättern blättert. Überall, so ist mein Eindruck, mangelt es den Menschen an Gehorsam. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich das Gefühl, dass das immer schlimmer wird. Die Ursachen dieser Entwicklung sind sicherlich nicht so einfach zu benennen. Da steckt sicherlich etwas Komplexes dahinter. Aber einen großen Grund des Ungehorsams sehe ich auch in den Erziehungsmethoden vieler Menschen. Also viele scheuen es ja, konsequent zu sein, bis hin zu anti-autoritärer Erziehung. Und ich habe da immer so ein bisschen das Bild der 68er vor Augen. Und ich denke mir, ja, jetzt sind diese 68er-Kinder in Verantwortung, zum Teil in Politik und in Wirtschaft. Und jetzt ernten wir so ein bisschen die Früchte. Da kann sowas hinführen, so eine Erziehung, die den Gehorsam nicht in den Mittelpunkt stellt. Nun wollen wir uns aber nicht so mit Kindererziehung beschäftigen, sondern wir wollen uns mal der Frage widmen, wie steht es denn eigentlich bei uns Christen mit dem Thema Gehorsam? Schwimmen wir da so mit der Welt mit? Hat Gehorsam für uns eine besondere Bedeutung? Also wie steht es vor allem um unseren Gehorsam gegenüber Gott? Nehmen wir den auch ernst? Oder sind wir da auch eher so ein bisschen anti-autoritär unterwegs? Was denken wir zu diesem Thema? Und wie gesagt, hier wollen wir mal auf ein Vorbild aus dem Alten Testament blicken, auf den Abraham, und wollen gucken, was wir von ihm lernen können. Mir geht es um eine ganz besondere Begebenheit, um einen schweren Bibeltext, den wir zunächst mal gemeinsam lesen wollen. Und wer das möchte, dem mache ich Mut, die Bibel mit aufzuschlagen und mitzulesen und mit im Text zu forschen. Es geht mir um die Begebenheit aus 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19, da, wo also der Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern. 1. Mose 22, ab Vers 1 und folgend. Ich lese den Bibeltext. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu Abraham und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort einen Altar, schichtete das Holz auf, dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf, das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen der Herr wird ersehen. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Soweit der Bibeltext also für heute. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. So hat unser Bibeltext angefangen. Irgendwie gehören Prüfungen zu unserem irdischen Leben als Menschen dazu. Wer von uns kennt das nicht? Menschen, die mit Gott leben wollen, sind immer wieder seinen Prüfungen ausgesetzt. Denken wir nur mal an das Volk Israel oder an unser großes Glaubensvorbild Hiob. Wie hart Gott diesen Hiob geprüft hat. Ich denke an die neutestamentlichen Apostel oder auch an die Christen aus dem ersten Jahrhundert, die ja unter den Römern zum Anfang schwer zu leiden hatten und stark misshandelt wurden. Und ich denke auch an die Christen, die gar nicht in der Bibel erwähnt sind, die auch heute noch in Ländern wie China oder Nordkorea beispielsweise um ihres Glaubens willen harten Prüfungen unterzogen werden. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Augenzeugenbericht in einer Gemeinde in Weimar darüber gehört. Und ich kann euch sagen, wir als Christen der westlichen Welt können uns die Grausamkeiten, die es dort in diesen Arbeitslagern gibt, gar nicht richtig vorstellen. Also in Nordkorea wird man sofort interniert, wenn irgendjemandem bekannt wird, dass man christlichen Glaubens ist. Und in diesen Arbeitslagern wird man schwer misshandelt. Die Gesichter der inhaftierten Christen, die sind oft so verformt von den vielen Schlägen, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann. Und viele Menschen dort haben einen Buckel entwickelt, weil sie unter Androhung von Schlägen ja nicht zum Himmel aufgucken dürfen und ihr Haupt beugen müssen. Deswegen gehen die schon alle so krumm. Und Tausende kommen jedes Jahr dort in den Arbeitslagern ums Leben, weil sie an Jesus Christus glauben und ihren Glauben bekennen. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, bin ich sehr verwundert über den Schwierigkeitsgrad der Prüfungen, den mancher Mensch in seinem Leben aushalten muss. Was haben manche Menschen für Lasten zu tragen? Und so geht es dem Abraham hier auch. Vers 2, Gott sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Das klingt unglaublich, oder? Und ich habe mich lange gefragt in Vorbereitung auf diesen Bibeltext, was ist das hier eigentlich für ein Gottesbild, das sich uns hier präsentiert? Ist das der Gott, den ich kenne? Ist das der Gott des Neuen Testaments, von dem gesagt wird, dass er auch der Gott der Liebe und der Barmherzigkeit ist? Auf den ersten Blick erscheinen den meisten von uns Gottes Forderung an Abraham als eine ungeheuerliche Grausamkeit, als eine Frechheit, so möchte man sagen. Und ich vermute mal, die wenigsten von uns würden sich diesen Bibeltext als Diskussionsgrundlage mit Ungläubigen wählen, um ihnen vielleicht den christlichen Glauben nahezubringen. Da hagelt es nämlich Fragen, die man kaum beantworten kann. Wie passt diese Vorstellung zu einem Gott der Liebe? Das kann doch gar nicht sein. Dieser Auftrag und Gott, die können nicht zusammenpassen, oder? Doch, sie passen doch zusammen. Man muss den Blickwinkel mal ändern, mit dem man auf diese Begebenheit schaut. Die Antwort darauf ist mir aus dem Text hervorgegangen, in dem der Ort beschrieben wird, an dem Abraham den Isaak opfern soll. Abraham sollte nach Moria ziehen. Nun ist der Ort Moria kein Unbekannter. In 2. Chronik 3, Vers 1 wird uns berichtet, dass Moria der Berg ist, auf dem Salomo den alttestamentlichen Tempel aufbauen sollte. Und woran erinnert uns so ein Tempel? Also wir würden jetzt heute aus historischer Sicht die Säulen bestaunen und den Prunk und die Größe. Nein, nein, aber das meine ich nicht. Woran erinnert ein Tempel im Alten Testament? Ein Tempel erinnert uns vor allem daran, dass dort geopfert werden muss. Im Tempel muss Blut fließen, um die Sünde der Menschen zuzudecken. Und an dieser Stelle wurde mir bewusst, dass das Opfer Isaaks in Wirklichkeit gar keine Ungerechtigkeit Gottes ist, sondern eine Bestätigung dessen, was Gott als Urteil gesagt hat. Gott hat einmal gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und realistisch gesehen hat Gott hier alles Recht, das Leben des Isaaks zu fordern. Und dass er es am Ende der Begebenheit doch nicht tut, ist nicht die Herstellung oder, ich sag mal, das Nicht-Geschehen-Lassen einer Ungerechtigkeit, sondern ist Gnade Gottes in Wirklichkeit. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich an dieser Stelle die Tatsachen verdrehe. Ich denke immer wieder, dass mir das Gute im Leben alles zusteht und alles selbstverständlich ist. Ich fahre so im Jahr ungefähr 40.000 Kilometer mit meinem Auto und dabei manchmal auch schnell über die Autobahn. Und ich halte es für selbstverständlich, dass ich keinen schweren Unfall habe, dass mir nichts passiert dabei. Ich denke, ein bisschen, das steht mir zu. Ich denke, es steht mir zu, dass ich nicht an Krebs erkranke, während um mich herum viele mit dieser oder jener Krankheit, mit diesem und jenen Gebrechen zu tun haben. Ist doch selbstverständlich. Ich bin doch ein guter Kerl, das dürfte mir doch nicht passieren. Mir steht zu, dass ich jeden Tag meinen Kühlschrank öffne und genug zu essen habe. Mir steht zu, dass ich errettet bin, denn ich bin doch ein feiner Christ. Aber in Wirklichkeit ist das alles Gnade Gottes, unverdientes Geschenk unseres Herrn. Und dass Abraham Isaak hier opfern soll, zeigt uns nicht Gottes Grausamkeit, sondern unterstreicht uns die göttliche Gerechtigkeit, mit der der heilige Gott einer sündigen Welt gegenübersteht. Es unterstreicht die Folgen der Sünde, den Tod. Für Abraham persönlich bleibt dieser Auftrag Gottes natürlich eine Tragödie, ohne Frage. Und auch wenn die Bibel hier so ganz schlicht und nüchtern den Tatsachenbericht wiedergibt, bin ich davon überzeugt, den Abraham wird dieser Auftrag Gottes das Herz zerrissen haben innerlich. Denn plötzlich ist Abraham in ein Spannungsfeld geworfen. Jetzt steht er nämlich zwischen Gott gehorsam sein und seine Hoffnung aufgeben und verlieren. Wenn er auf Gott hört, dann verliert er seinen Sohn. Das war doch der Träger der Verheißung. Der einzige Sohn, den er hat mit seiner Frau Sarah. Wenn er Gott nicht gehorcht, dann behält er seinen Sohn zwar, aber dann versündigt er sich am Vater, am höchsten, an der höchsten Instanz dieser Welt und wird Gott untreu. Und diese Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, die scheint ja quasi mit dem Opfer Isaaks hinfällig zu werden. Gott hatte ihm doch vorausgesagt, dass seine Nachkommenschaft zahlreich wird. Wie aber passt diese Prophezeiung mit dem jetzigen Auftrag Gottes zusammen? Widerspricht Gott sich hier nicht selbst? Ist Gott am Ende vielleicht doch nur ein launisches, unberechenbares Wesen, dem man nicht trauen kann? Ich glaube, der Islam sieht ihren Allah so ein bisschen als unberechenbares Wesen. Ist der biblische Gott vielleicht tatsächlich auch so? Ich bin davon überzeugt, dass auch Abraham von manch einem solchen Gedanken gequält wurde, weil er Gott hier nicht verstehen konnte. Und wir kennen diese Gedanken doch auch heute noch, oder? Gott führt uns manchmal in schwere Lebenssituationen, in denen wir sein Handeln nicht verstehen, und dann kommen die quälenden Fragen nach dem Wieso und Warum. Warum lässt Gott das jetzt zu? Wieso bin ich jetzt gerade arbeitslos geworden? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe und habe nicht diese typische Modelfigur, die heute so propagiert wird. Warum ist meine Nase schief oder der Po zu dick, denkt manch einer vielleicht. Warum habe ich noch keinen Partner, obwohl ich mich so sehr danach sehne? Und was uns alles beschäftigt. Und dann stehen auch wir in diesem Spannungsfeld zwischen Gottes Führung, weiter Vertrauen in unserem Leben, uns dem Gehorsam Gott gegenüber hinzugeben oder zu versuchen, unsere Spannungen, unsere Unzufriedenheiten auch aus eigenen oder nach eigenen Wegen zu lösen. Der Gehorsam gegenüber Gott und unsere Hoffnung, vielleicht auch unsere Träume, die scheinen sich manchmal total gegensätzlich gegenüberzustehen. Aber Abraham stellt sich dieser Spannung. Und das tut er nicht nur halbherzig, sondern mit seiner ganzen Kraft. Im Vers 3 haben wir gelesen, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. So ernst nahm er Gott. Früh am Morgen ist er losgegangen. Und er wollte gehorsam sein, auch wenn es ihm innerlich sicherlich total wehgetan hat. Wenn ich auf solche Vorbilder blicke, wie hier auf den Abraham, dann frage ich mich immer, woher kommt deren Kraft eigentlich für diesen großen Gehorsam, für diesen schweren Schritt, solche Lebenswege zu gehen? Und mir ist dazu im Vers 1 etwas aufgefallen. Da habe ich mich nämlich gewundert, dass Gott den Abraham beim Namen ruft und Abraham sagt sofort, hier bin ich. Ist doch erstaunlich, oder? Gott ruft einmal und Abraham ist da. Er weiß auch gleich, wer mit ihm spricht. Und ich glaube, die Erklärung hierfür, die liegt einfach in einer engen Beziehung, in der Abraham zu Gott gestanden hat. Die beiden hatten ein enges Verhältnis miteinander. Und dass Gott Abrahams Namen nennt, ist ein Zeichen für die Liebe Gottes und dass Gott tatsächlich so ein persönlicher Vater ist. Der kennt unsere Namen, der weiß, wer wir sind und der sieht unsere Leben. Und der guckt nicht nur so auf die religiöse Masse, wo alles verschiedene Nummern sind hinein, sondern er kennt dich und mich mit Namen. Dass der Abraham sofort sagt, hier bin ich, das zeigt, welchen Stellenwert Gott im Leben des Abraham hatte. Gott stand bei Abraham an erster Stelle. Und als dieser Gott, sein Vater, ihn gerufen hat, wusste Abraham, dass er es ist und er war bereit, sich ihm zuzuwenden. Und genau das ist das Fundament des Gehorsams, eine von Liebe getragene Beziehung. Eine lebendige, tiefe Gottesbeziehung, die erst schafft die Voraussetzung, dass wir Menschen bereit werden, Gott gehorsam gegenüberzustehen. Das ist zwischen Eltern und Kindern ja gar nicht anders. Mir ist das vor langer Zeit mal aufgefallen in einer Familie, in unserem Verwandtenkreis. Wenn Kinder keine Beziehung zum Beispiel zum Vater haben, weil der viel unterwegs ist, aus welchen Gründen auch immer, kann beruflich sein, dann fällt es diesen Kindern schwer, sich dem Vater unterzuordnen, wenn der plötzlich nach 2 Wochen beruflicher Abwesenheit nach Hause kommt und zu Hause das Sagen übernimmt. Dann ist da so eine Antipathie, weil das Beziehungsleben ein Stück weit fehlt. Aber da, wo es eine tiefe Beziehung gibt, da ist man eher bereit, sich auch unterzuordnen, einzuordnen. Gehorsam ohne Liebe ist allenfalls eine militärische Übung. So ein Gehorsam möchte Gott nicht von uns. Gehorsam gegenüber Gott setzt also zunächst eine tiefe Beziehung zu ihm voraus. Und deshalb steht am Anfang des Gehorsams zuallererst die Frage, ist deine Beziehung zu Gott wirklich eine tiefe und heile Beziehung? Oder gibt es da Verbesserungsbedarf? Von Gottes Seite aus ist dafür alles getan. Er nennt dich und mich beim Namen, so wie er Abraham damals genannt hat. Aber wie steht es um dich und mich selbst? Spielt Gott in unserem Leben die erste Geige? Steht er an erster Stelle? Und ist er die Hauptrolle auf unserem Lebensweg? Wenn du, so wie ich, oftmals bekennen musst, dass die Beziehung verbesserungswürdig ist, dann lass uns heute den Entschluss fassen, unsere Beziehung zu Gott wieder zu vertiefen, sie zu pflegen, uns ihm neu zuzuwenden und unserer Beziehung zu Gott neuen Schwung zu verleihen. Ich habe damals als Student angefangen, mal, als ich viel unterwegs war, ein kleines Gebetsbuch anzulegen und da habe ich mir so für jeden Tag meine Gebetsanliegen reingeschrieben. Und das ging auch ein paar Tage richtig gut. Da habe ich das rausgenommen, hatte richtig Lust, da was einzutragen und dann diese ganzen Punkte abzubeten, die mir wichtig waren. Aber dann gab es so Tage, an denen hat mich der Alltag eingeholt. Dann bin ich abends zu spät ins Bett gekommen und morgens zu spät raus. Und irgendwie passte das dann nicht. Und dann lag dieses Gebetsbuch in meiner Reisetasche und wurde immer weniger angefasst. Und irgendwann habe ich es dann gar nicht mehr benutzt. Und so geht es mir heute auch oft noch, dass meine Beziehung zu Gott solchen Schwankungen unterliegt. Mal ist die etwas intensiver und dann holt mich der Alltag wieder ein. Und dann lähmt mich alles. Und wo spart man am ehesten Zeit? Nicht am Fernsehen. Nicht am Internet schnökern oder an den anderen sozialen Medien, sondern an der stillen Zeit für Gott. Und dann merke ich, dass ich immer wieder Bedarf habe, meine Beziehung zu ihm zu erneuern, mich ihm zuzuwenden, zu sagen, Vater, du bist mir das Wichtigste und mit dir will ich leben, auf dich will ich hören. Und wenn euch das vielleicht so ähnlich geht, dann lasst uns heute wieder damit neu beginnen, heute Abend zu sagen, wir müssen unsere Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt rücken. Das ist das Wichtigste und alles andere kommt danach. Nun waren die Leute um Abraham ja drei Tage unterwegs. Und was werden das wohl für Tage gewesen sein für den Abraham? Eine lange Zeit der Ungewissheit, fast eine Ewigkeit, so wird es sich für Abraham angefühlt haben. Und was werden den Abraham für Fragen gequält haben? Doch er gehorcht Gott und handelt peinlichst genau nach Gottes Anweisung. Und als sie dann den Ort fast erreicht haben, dann heißt es im Vers 5, da sagt der Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Das hat mich schon etwas verwundert. Also die Knechte und das Lastentier, das sie ja eigentlich mitgenommen haben, um das Holz zu tragen, diesen schweren Holzstapel, die lässt Abraham jetzt zurück. Und dann nimmt er auch noch das Holz und legt das nicht auf seine Schultern, sondern auf die Schultern des Sohnes Isaak, den er eigentlich opfern muss. Der muss sein Scheiterholz auch noch selber tragen. Zunächst fand ich dieses biblische Bild fast ein bisschen makaber, aber bei längerem Überlegen wurde mir klar, was dieses Bild eigentlich zeigen soll. Hier geht es um die Verantwortlichkeit eines jeden Menschen vor Gott. Der beladene Isaak ist hier ein Hinweis darauf, dass jeder sein eigenes Schuldpäckchen vor Gott tragen muss. Das kann einem keiner abnehmen. Wir Menschen sind ja so ein bisschen Weltmeister im Schuldzuweisen, ne? Wenn mir was passiert, dann frage ich immer gleich, wen kann ich mitverantwortlich machen? Und das war schon bei den ersten Menschen so. Als Gott zu Adam kam nach dem Sündenfall und ihn zur Rede gestellt hat und gefragt hat, Adam, was hast du getan? Was hat er gesagt? Ich war es gar nicht. Die Frau, die du mir auch noch gegeben hast, die hat mich verführt. Und als Gott auf Eva blickte, da sagte sie, ich bin ja auch nur so halb schuld. Die Schlange, die hat mich verführt. Die war eigentlich schuld. Und so läuft es bei mir im Leben auch oft, dass ich denke, ich habe das und das getan, wen kann ich mitverantwortlich machen, wie kann ich meine Vergehen schmälern? Aber der Holzhaufen liegt auf den Schultern Isaaks. Und so wird es sein, wenn ein Mensch unversöhnt vor Gott treten will, wenn er in die Ewigkeit gehen muss. Dann wird er beladen sein mit seinem Schuldpaket, das ihn vor Gott niederdrückt. Und da wird niemand sein, kein Pastor und kein Prediger und kein Diakon, der einem diesen Stapel abnehmen kann, sondern man wird mit dieser Last auf den Schultern vor Gott treten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das zeigt uns der beladene Isaak. Ich bin verloren, fürchterlich verloren und niemand kann mir helfen, wenn ich in das Gericht Gottes gehe. Eigenartig ist auch, dass im Vers 5 Abraham zu den Knechten sagt, dass sie beide wiederkommen, nachdem sie angebetet haben. Und im Hebräerbrief, im Kapitel 11, Vers 17 bis 19, wird uns gezeigt, warum Abraham das so gesagt hat. Abraham sagt, dass sie beide zurückkommen, weil Abraham selbst in dieser Situation an eine Auferstehung aus den Toten geglaubt hat. Und er hat Gott alles zugetraut, dass Gott aus dieser ausweglosen Lage irgendwie einen Ausweg schaffen wird. Weil er vertraute, dass Gott einen Ausweg findet. Gehorsam heißt also auch Gott vertrauen. Und gerade wenn wir Wege gehen, Wege Gottes, die wir nicht verstehen, dann kommt es darauf an, dass wir Gott und seiner Führung vertrauen. Und dann kommt dieser Ausweg Gottes im Vers 12. Und er sprach, also der Engel des Herrn, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Und dann im Vers 13, und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Manchmal muss man erst die Augen aufheben, um zu sehen, dass Gott schon einen Ausweg bereithält. Das kenne ich auch in meinen Lebenssituationen. Ich schaue oft so gebannt auf meine Sorgen und dann fehlt mir der Weitblick. Dann bin ich gefangen in dem, was mir Not macht und merke gar nicht, dass Gott schon eine Lösung für mich hat. Gott hat längst ein Licht angezündet. Und Abraham hebt seine Augen und sieht diesen Witter und opfert ihn als Brandopfer. Nun ist ein Brandopfer dem Charakter nach ja eine Art Hingabeopfer. Also damit gibt man zum Ausdruck, dass man alles, was man hat, an Gott abgibt und nichts zurückbehält. Und beim Brandopfer wurde alles an Teilen von so einem Tier ganz und gar verbrannt, also sinnbildlich an Gott abgegeben. Aber wie kann Abraham denn diesen Widder, der ihm gar nicht gehörte, als Brandopfer opfern? Also Abraham hat doch gar keine Mühe und Not und Kosten mit diesem Widder gehabt. Den hat er doch so frei von Gott quasi gekriegt. Und den opfert er jetzt als Hingabeopfer an Gott. Das zeigt im Grunde genommen die volle Gnade Gottes. Denn das zeigt, dass Gott selbst noch das Opfer beschafft, das wir Menschen nötig haben, um vor ihm errettet zu werden. Wer ist denn dieser Widder, den Abraham hier auf den Altar bringt, sinnbildlich für uns heute? Der Widder ist ein Abbild auf Jesus Christus hin, auf seinen eigenen Sohn, auf den Sohn Gottes, den Gott als Sündenbock für die Welt erwählt hat und auf dem Altar dort am Kreuz von Golgatha geopfert hat. Und mit ihm, mit Jesus, gibt es plötzlich nun doch einen Stellvertreter, der unser Schuldpaket, das wir sonst selbst vor Gott tragen müssten, auf sich nimmt und uns entlastet. Jesus, der Sohn Gottes, übernimmt das Gericht an deiner und meiner Stelle, wenn wir daran glauben wollen. Der gibt sich damit hin als Opfer, damit wir frei sind. Und damit erfüllt Gott letztendlich das, was er dem Abraham ersparte, dass er seinen einzigen geliebten Sohn als Opfer geben muss. Und wenn wir auf das Leben Jesu schauen, dann merken wir, warum es überhaupt so wichtig ist, Gott gehorsam zu sein. In Philipper 2, Vers 7 heißt es: Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Es ist also nur der Gehorsam Christi, der es uns ermöglicht, dem Gericht Gottes zu entgehen. Weil Jesus nach dem Willen des Vaters gehandelt hat, ging Gottes Heilsplan in Erfüllung. Und das macht Gehorsam gegenüber Gott möglich. Er bringt uns an das Ziel, das Gott mit unserem menschlichen Leben verfolgt. Und darum, liebe Gemeinde, ist Gehorsam gegen Gott so wichtig. Und darum sollten wir auch unsere Kinder selbst zum Gehorsam erziehen, damit sie es später auch einmal leicht haben, Gott gegenüber gehorsam zu leben und sich seiner Führung unterzuordnen. Durch Gehorsam kommt Gott zum Ziel in unserem Leben. Und das müssen wir uns auch immer wieder sagen, wenn wir an unsere eigenen Ziele und Wünsche denken. Das sind nicht mehr die besten für uns. Und wenn Gott zum Ziel kommt mit unserem Leben, bedeutet das nicht, dass alle unsere Träume in Erfüllung gehen. Nein, nein, Gott hat manchmal andere Ziele als wir. Aber Gehorsam Gottes ist oft das bessere Ziel. Also Gott verfolgt oft die besseren Ziele als unsere Wünsche mit unserem Leben. Und darum lohnt es sich, ihm gehorsam zu sein. Aber Gehorsam heißt nicht nur, dass Gott zum Ziel kommt, sondern Gehorsam hat ja noch einen ganz anderen besonderen Effekt. Denn im Vers 15 haben wir ja auch gelesen, dass der Engel zu Abraham sagt: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Also Gehorsam zieht Segen Gottes nach sich. Zwischen Gehorsam und Segen besteht ein ganz klarer Zusammenhang. Und das wird in den Versen 16 bis 18 dreimal deutlich. Da heißt es nämlich: deshalb, weil du gehorsam warst, und darum, weil du gehorsam warst, und noch einmal: dafür, für deinen Gehorsam, werde ich dich segnen und werde dein Volk, deine Nachkommenschaft mehren. Der Segen Gottes bedeutet jetzt nicht, dass man sich mit Gehorsam Gottes Gnade verdient, denn eigentlich ist Gehorsam der Normalfall. Aber trotzdem, Gott hat unseren Gehorsam in einen kausalen Zusammenhang mit dem Segen, mit Gottes Segen für unser Leben gestellt. Und das muss ich mir auch immer wieder in Erinnerung rufen. Gott will mir nichts wegnehmen, wenn er Gehorsam fordert. Gott will mich nicht einschränken. Gott will mir nicht irgendwas missgönnen, sondern Gott will mich eigentlich auf dem richtigen Weg leiten und will mich leiten, dass er mich segnen kann und mich beschenken kann. Und darum ist es kein Verlust, wenn wir uns zum Beispiel bei der Partnerwahl nach Gottes Wort richten und orientieren. Wenn wir uns beim Ausleben unserer Sexualität an biblische Ethik und Moral halten, die Gottes Vorstellung entspricht. Es ist kein Verlust, wenn wir unsere Finanzen nach Gottes Vorstellung ordnen und damit umgehen und vielleicht das ein oder andere Geschäft auch mal ausschlagen, das uns bereichern würde, weil es aus Gottes Perspektive unmoralisch wäre und auf Kosten anderer erfolgt. In Wirklichkeit verpassen wir nichts, wenn wir Gott gehorsam sind, sondern wir werden am Ende dabei reichlich gewinnen. Gott will, dass unser irdisches Leben gelingt. Und darum fordert er Gehorsam ein, nicht um uns zu ärgern. Gott möchte, dass wir am Ende das Ziel erreichen, und das ist die Ewigkeit beim Vater. Und das wünsche ich uns auch, dass wir uns alle gemeinsam im Angesicht Gottes einmal wiedersehen und am Ende unseres Lebensweges eingehen in die himmlische Heimat und Gemeinschaft mit Gott leben. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Gehorsam lernen. Gehorsam setzt also eine Beziehung zwischen Mensch und Gott voraus. Fragen wir uns, wie steht es um unsere Beziehung zu Gott? Haben wir vielleicht Verbesserungsbedarf? Dann arbeiten wir doch daran. Gehorsam lernen heißt, der Führung Gottes zu vertrauen. Vielleicht wirst du auch gerade Lebenswege geführt, die du nicht so richtig verstehst. Der Bibeltext heute möchte uns Mut machen. Vertrau auf Gott und halte an ihm fest, auch wenn es dir manchmal widersprüchlich erscheint. Gehorsam lernen, weil Gehorsam gegen Gott Gottes Segen nach sich zieht. Und Gehorsam ist so wichtig, weil Gott durch Gehorsam, durch deinen Gehorsam mit dir zum Ziel kommt. Und das wünsche ich uns. Amen.